So, servus zusammen. Herzlich willkommen zur 102. Folge Trailrun-Geschwätz, powered by Salomon. Heute ohne Arne. Dementsprechend werde ich den News-Teil heute alleine machen. Arne ist nämlich im Urlaub auf Kreta. Aber ihr müsst nicht auf Arne verzichten, weil der wird im zweiten Teil im Gespräch mit unserem Gast bzw. unserer Gästin dann mit dabei sein. Wir haben nämlich den dritten Teil unserer Trading Insights für euch heute am Start. Und wer das sein wird, welcher Gast das sein wird, das erfahrt ihr dann später. Ganz kurz, bevor wir in das Interview wechseln, einmal kurz die News-Kategorie fürs Wochenende abgehakt. Ein paar Wettkämpfe haben stattgefunden, ein Riesenwochenende eigentlich. In Deutschland natürlich der Garpa Trail. Da könnt ihr euch die Ergebnisse gerne auf der Webseite vom Garpa Trail anschauen. Auf den möchte ich nur nicht weiter eingehen. Ein bisschen schneebehindert war es da auf jeden Fall, weil doch die eine oder andere Strecke noch vom Schnee bedeckt war und dementsprechend die Zeiten da ein bisschen langsamer gemacht hat. Dann waren noch ein, zwei Läufe in Frankreich. Der Trail Grand Ballon hat zum Beispiel stattgefunden am Wochenende. Die französischen Läufe lohnen sich auch immer, weil die wirklich auch ganz cool sind, ganz interessante Läufe sind, meistens sehr geringes Startgeld zu bezahlen, viele Teilnehmer, sehr, sehr hohe Teilnehmerfrequenz natürlich der Franzosen, aber wirklich lohnt sich immer mal in Richtung Vogesen zu schauen oder Richtung Elsass, welche Läufe es da noch so gibt. Genau, dann zu den internationalen Läufen, da hat der Mount Fuji 100 stattgefunden am vergangenen Wochenende, haben wir ja schon angekündigt. Und wie sollte es anders sein? Courtney gewinnt natürlich bei den Frauen die 100 Meilen in 19 Stunden, 20 Minuten und 32 Sekunden. Somit ein weiterer der großen 100 Meiler auf ihrer Siegesliste. Ich weiß gar nicht, welche ihr da jetzt noch fehlen, um nicht alle international bekannten 100 Meiler wirklich gefinisht zu haben. Inzwischen ist die Liste ja wirklich unendlich lang bei ihr. Bei den Männern hat der Chinese Gu Min Deng gewonnen, der gerade mal 20 Minuten vor Courtney Vorsprung hatte. Und Courtney war nur ein paar Sekunden hinter dem zweiten Mann, ist dann quasi auch gesamt Dritte geworden. Und damit hat Courtney quasi schon das zweite Rennen dieser World Trail Majors Serie gewonnen. Und ja, eigentlich ist sie uneinholbar damit, weil für die Serie zählen einfach nur die zwei besten Resultate. Und hat sie ja quasi mit zwei Siegen in 100-Meilen-Rennen. Und von dem her weiß ich nicht, wer da noch besser werden soll oder wie dann da das Ranking aussieht, wenn jemand anders noch zwei Siege auf 100-Meilen-Distanzen der World Trail Majors schafft. Aber Courtney hat die auf jeden Fall schon mal fast sicher. Dann wechseln wir Richtung spanische Inseln. Madeira, was glaube ich zu Portugal gehört, also in dem Fall hier mein Fehler. Da hat der Miut stattgefunden am vergangenen Wochenende. Sehr, sehr prestigeträchtiges Rennen. Auch immer relativ viele deutsche Teilnehmer. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sowohl Janosz als auch Hannes da schon große Siege gefeiert haben. Und immer ein bisschen, dadurch bei den deutschen Teilnehmern ganz beliebt ist. Madeira ja eh auch eine beliebte Urlaubsinsel in die Richtung. Da gab es auch einmal die 115 Kilometer. Den hat die Italienerin Martina Valmassoy gewonnen. Und bei den Männern, der in Frankreich leben, der US-Amerikaner Ben Diemen, in knapp unter 14 Stunden, 13 Stunden 52 hat er gebraucht. Und bei den Männern war Sebastian Grogvik einer der Favoriten. Hatte ich auch lange im Live-Ticker verfolgt, war lange auch vorne mit dabei, ist dann letztendlich hinter Ben Diemen ins Ziel gelaufen und auf einmal war er dann auf Platz 6 zurückgerutscht und hatte mich schon gewundert, was ist denn jetzt passiert. Eigentlich habe ich ihn als zweites Einlaufen gesehen im Livestream auch. Und dann kam aber raus, dass ihn eine einstündige Zeitstrafe aufgebrummt wurde, weil er ein Stück weit sich verlaufen hatte. Und deswegen haben sie ihm eine Stunde aufgebrummt, was ihn dann quasi auf den siebten Platz zurückgeworfen hat. Und so kann es leider gehen, wenn man sich da irgendwo verläuft und der Veranstalter da relativ strikt ist, was das Ganze angeht. Bei den Frauen hat über die 85 Kilometer Distanz Ariane Wilhelm gewonnen. Die kennen wir ja schon vom Petit Ballon. Da hat sie auch mit einer überragenden Zeit gewonnen und wird sicherlich die Schweiz auch bei der Europameisterschaft jetzt im Juni in Annecy vertreten. Bei den Männern auch Schweizer Sieg, also starkes Schweizer Wochenende hier bei Miot. Ramon Manic gewinnt, den wir ja in unserer ersten Folge Training Insights hatten. Der gewinnt damit Streckenrekord, 8:44:22. Also da ist ein richtiges Ausrufezeichen Richtung Europameisterschaft auch von ihm gesetzt worden und zeigt, in was für einer starken Form Ramon im Moment ist, nachdem der Petit Ballon ja auch super gelaufen ist. Aus deutscher Sicht kann man da, muss man sich auf jeden Fall auf den 42er auch einen Blick werfen. Beim 85er kann man noch Marie-Louise Mühlhuber, die auch bei mir trainiert, lobend erwähnen, die auch Dritte geworden ist, also da auch eine wirklich starke Leistung vollbracht hat, die sich nach und nach von Platz 6 auf Platz 3 vorgekämpft hat und ohne einen Sturz im letzten Sektor vielleicht der Nummer 2 auch hätte noch gefährlich werden können. Also ein richtig kluges Rennen von ihr gelaufen. Bei den 42ern, wie gesagt, da gab es, 60er, sorry, bei der 60er-Distanz, da gab es die, auch eine sehr gute deutsche Platzierung. Miriam Meinheit, die bei Kim trainiert, ist hier den zweiten Platz gelaufen, also starkes Ergebnis. Und wie gesagt, die Marie habe ich schon erwähnt, auf dem dritten Platz. Also auch starke deutsche Ergebnisse beim Mute und natürlich auch einige deutschsprachige Finisher mehr, auch aus unserem Athletenkader, die sich da wirklich gut durchgekämpft haben über die Insel. Das Wetter war nicht so toll, nachts richtig, richtig kalte Temperaturen, auch ein bisschen Regen gewesen beim langen Lauf, aber das hat dann morgens bei den anderen Distanzen, die Starts waren dann immer um 7 oder um 8 von den langen Distanzen, ein bisschen gut getan, dass nicht gleich so eine Gluthölle auf Madeira quasi geherrscht hat und alle da relativ gut dann zurechtkamen mit der Hitze. Ein weiteres Rennen, was stattgefunden hat, war der Canyons 100. Ist ein UTMB-Rennen, ist auch gleichzeitig ein Major-Rennen. Das heißt, die Top 10 gehen zum UTMB. Und es ist auch ein Golden Ticket Race. Das heißt, der Sieger geht auch quasi zum Western States. Also jeweils der Sieger bei den Männern und bei den Frauen bekommt eine Direktqualifikation für den Western States. Deswegen immer sehr, sehr beliebt, weil doch der ein oder andere versucht, da noch kurzfristig sich das Western-Tickets zu sichern. Courtney war nicht dabei, aber dafür eine andere starke US-Amerikanerin, Katie Scheidt, die nämlich auch hier beim Western States sicherlich wieder ein Ausrufezeichen setzen will, hat eine Wahnsinns-Pace vorgelegt, war immer in den Top 10 drin, ist dann letztendlich sogar als Sechste gesamt eingelaufen, Siegerin bei den Frauen, 9 Stunden, 10 Minuten, 10 Sekunden. Und wie gesagt, nur 5 Läufer waren schneller als sie. Und der erste war gerade mal 20 Minuten weg. Also das richtig, richtig krasse Zeit, die sie da gelaufen ist. Hat ihr auch 849 UTMB-Punkte schon gegeben. Also auch eine abartig hohe UTMB-Punktzahl, die sich hier bestätigt, wie stark ihre Leistung wirklich war. Also da Glückwunsch für sie auf jeden Fall. Gewonnen hat das Ganze Rod Farfart, der mal Triathlet war. Vor Drew Holman und Peter Engdahl, der auf Platz 3 gelandet ist. Und der Vorteil ist, dass sich die Reise für ihn gelohnt hat, weil Drew Holman hat das Golden Ticket für den Western States abgelehnt. Ich muss mich nämlich korrigieren, es gab nämlich 2 Golden Tickets bei den Männern und 2 bei den Frauen. Das heißt, die ersten 2 durften zum Western States fahren und da Drew Holman abgelehnt hat, darf Peter Engdahl jetzt zum Western States reisen. Und da bin ich mal richtig gespannt, was ein Peter Engdahl beim Western States wirklich reißen kann. 100-Meilen-Distanz für ihn sicherlich eine neue Herausforderung und auch Western States für ihn eine neue Herausforderung. Also da darf man wirklich gespannt sein, was der Schwede da leisten kann. Bei wem es leider schief ging, war Adam Peterman, so rum. Ja, bei ihm hatte ich so ein bisschen gehofft, dass er endlich wieder zurück ist, hat jetzt eine längere Pause gemacht gehabt, aber leider ist hier die Serie gerissen, dass er bisher alles gewonnen hat, was er gestartet hat. Er hat ja 2022 in Abwesenheit von Wormsley den Western States auch gewonnen gehabt, aber ist nur 14. letztendlich geworden, also leider keine Qualifikation in Richtung Western States. Dann hatten wir ja schon ein bisschen vorausgeschaut, dass die Golden Trail World Series stattgefunden hat. Ist eine neue Station in China, Four Sisters Mountain Trail. Und zweiter Stopp der Golden Trail World Series nach dem Kobe Trail letzte Woche in Japan. Kenianer-Wochenende. 2 Kenianer-Siege auf jeden Fall. Einmal Patrick Kipngeno hat somit nach Japan auch das 2. Rennen gewonnen. Und bei den Frauen gewinnt Jose Nyero auch mit gutem Vorsprung auch jeweils. Und zweite wird die Schweizerin Maud Matisse, die ja auch in Japan schon gewonnen hat. Und dritter Platz Grayson Murphy, die letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft auch gut abgeschnitten hat. Und bei den Männern komplettieren das Podium Elhuisin Elatsui, der ja auch schon in Japan eine gute Leistung vollbracht hat. Und Daniel Pattis aus Italien vertritt somit die Europäer, der ja auch bei der in Japan schon eine gute Leistung vollbracht hat und ja auch bei Naturns beim Sky Race dieses Jahr dominieren konnte. Das nächste Rennen der Golden Trail Serie wird dann in Segama stattfinden am 26. Mai. Also wirklich richtiger Klassiker. Da ist dann wahrscheinlich Daniela Oemus auch wieder mit am Start und auch Rémi Bonnet wird da jetzt ins Golden Trail World Series Geschehen eingreifen. Also da wird es auf jeden Fall nochmal richtig spannend. Genau. Ja, soviel zum Newsblock. Wer noch Bock hat die nächsten Tage, wenn das Wetter ein bisschen schlechter ist, auf einen Blockbuster, der kann sich mal auf YouTube Wormsley The Film oder Wormsley der Film anschauen. Findet ihr, ist 90 Minuten lang, handelt so ein bisschen über Wormsley Versuche beim UTMB anzugreifen, über sein Scheitern auch in den Jahren davor, über seine geänderte Trainingsvorbereitung jetzt in Frankreich und ganz, ganz cooler Film, 90 Minuten wie gesagt, also kann man sich schön mal als Prime-Time-Video gönnen oder wenn man eine längere Session auf dem Laufband zu tun hat. Genau, so viel von uns. Wir hören uns dann nächste Woche wieder mit Arne zusammen. Und ich würde sagen, jetzt hören wir erstmal in das Interview mit unserer Gästin rein. Dritter Teil unserer Kategorie Inside Training. Viel Spaß beim Zuhören und bis nächste Woche. So, unser heutiger Gast ist 27 Jahre alt, hat 747 ITRA-Punkte und 134.000 Instagram-Follower. Sie war Zweite beim 100 Meilen Istria vor zwei Wochen, Silbermedaillengewinnerin im Team bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr in Innsbruck und 15.10. Gesamt. Außerdem weitere Siege beim Pitztal Glacier Trail, bei Nizza 100, beim IATF 110. Sie läuft für The North Face und VWR und noch einige andere Sponsoren und lebt zusammen mit ihrem Partner Johannes in Innsbruck, beziehungsweise seit neuestem oberhalb von Innsbruck. Und studiert Architektur im Master und ist vor kurzem, wie gesagt, aus Innsbruck rauf auf den Berg gezogen. Servus, Ida.
Das waren viele Zahlen. Hallo, ich freue mich, heute bei euch zu Gast zu sein.
Ich hoffe, es war alles soweit korrekt von den Zahlen und ich habe nichts übergangen oder mich irgendwo geirrt vom Alter, von ITRA-Punkten oder auch von eurem Wohnort jetzt inzwischen.
Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wie viele ITRA- oder UTMB-Punkte ich habe, aber alles andere hat auf jeden Fall sehr korrekt gestimmt.
Okay, perfekt.
Ja, wir hoffen ja, dass wir noch ein paar Zahlen von dir mehr herauslocken können. Ganz besonders interessiert uns ja vielleicht das ein oder andere zum Training. Da sind wir sehr gespannt, was du da berichten wirst.
Genau, erstmal noch kurz aus der nächsten Vergangenheit. Ich sehe schon das sehen jetzt die Hörer nicht, aber dein Verband an der Hand, dein Gips an der Hand. Wie geht's denn dem Körper nach Istria? Wie hast du dich erholt inzwischen?
Eigentlich habe ich mich körperlich sehr gut erholt, auch gerade im Vergleich zu Rennen sonst. Ging die Erholung bei mir relativ schnell. Die Hand bleibt leider gebrochen. Also die Wochen kann ich jetzt leider nicht vorspulen, aber ja, sonst geht's mir ganz gut. Ich kriege jetzt morgen die letzte Impfdosis gegen den Hundebiss. Und da bin ich auch froh, wenn das hinter mir liegt. Und dann sollte nur noch die Hand ausheilen und dann müsste ich wieder wie hergestellt sein.
Hat er dich also jetzt mehr erwischt als nur die Socke, die du gepostet hast? Da war wirklich ein Loch dann auch im Fuß oder in der Achillessehne?
Ja, also ich habe so zwei Abschürfungen von den Zehen. Nicht besonders tief. Also es ist nicht so, dass ich Achillessehnenprobleme oder so habe. Aber es ist wohl bei der Tollwut egal, wie wenig oder wie viel, wie tief eine Wunde ist. Deswegen musste das sein.
Aber bist du jetzt ein bisschen enttäuscht, dass nicht eine große Narbe bleibt, dass du sagen kannst, so schau mal, Enkelkinder in 50 Jahren mal sagen kannst, guck mal, da hat mich ein Hund gewonnen, da habe ich noch Istria als Zweite gefinisht?
Nein, aber ich glaube, also als ich es meiner kleinen Schwester zu Hause gezeigt habe, war sie relativ enttäuscht. Also hätte noch spektakulärer ausschauen können. Ich muss echt sagen, die Socke hat mich da ganz gut geschützt. Also die ist natürlich hin, aber es sind nur so die Zähne so ein bisschen in der Haut stecken gewesen und nicht so richtig, richtig tief.
Kannst du mit dem Arm schon wieder, bist du schon wieder am Trainieren oder musst du noch pausieren, lauftechnisch?
Nee, ich habe eigentlich, also ich habe die erste Woche halt kein Laufen gemacht, aber das nicht wegen der Hand, sondern einfach wegen allgemein Regenerieren. Ich kann ganz normal laufen. Bisschen nervig ist es, wenn ich auf der Rolle bin, muss ich sagen, also weil man sich einfach nicht so auf die Hand stützen kann. Und wenn ich wirklich jetzt, ich habe jetzt schon zweimal wieder Intervalle gemacht und wenn ich richtig ins Schwitzen komme, dann ist es schon auch unangenehm. Aber ja, es geht.
Okay, also kannst du zumindest auf jeden Fall laufen. Das geht auf jeden Fall schon wieder ganz gut. Dann ist das schon wieder, dafür, dass 2 Wochen erst her sind, für einen 100-Meilen-Lauf schon wieder ganz gut hergestellt auf jeden Fall.
Ja, ich habe aber auch noch eine Anmerkung, weil ich habe natürlich euren Podcast auch gehört nach Istrien. Und da hattet ihr berichtet, dass die Esther bei der Mitte vom Rennen rausgegangen ist und wir dann die Führung übernommen haben. Und das war aber nicht so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es im Live-Ticker so gut verfolgen konnte, aber wir haben sie bei 110 Kilometern eingeholt im Uphill und sie ist dann bei der nächsten VP rausgegangen. Aber da das noch ein Stück war und wir auch schon wieder raus waren aus der VP, als sie kam, haben wir das zum Beispiel erst, ich glaube, 20 Kilometer später bei der nächsten Verpflegung mitbekommen. Also da war
genau, und für mich am Live-Ticker zu sitzen war quasi, sie ist als erste aus der letzten VP halt raus quasi, also aus der davor.
In Buzet
und dann,
müsste das gewesen sein.
Genau, in Buzet war es. Und dann seid ihr quasi bei der nächsten VP dann sozusagen auf 1 und 2 quasi durchgekommen. Das heißt, für mich ist sie quasi als Führende in dem Moment halt im Kopf halt in Buzet dann irgendwie raus, weil ich ja dazwischen dann keine Info hatte, wo sie dann letztendlich überholt wurde oder rausgegangen ist quasi, ja.
Ja, es wurde ja auch nicht übertragen, also ich wollte es trotzdem der Richtigkeit erwähnen und halt, sonst habt ihr eh alles sehr gut eingeschätzt von der Hitze und so und das Einzige, was noch wirklich war, war, dass der Kurs noch deutlich matschiger war als letztes Jahr für da ab Buzet eben, wo halt die 110 und die 69 auch beide gestartet sind und als wir da durchgelaufen sind, war das ja noch vor deren Starts und da war es schon brutal matschig und man musste halt relativ viele, oft den Fluss queren und das war im Vergleich zum Vorjahr einfach viel extremer, also ich bin ja letztes Jahr eben auch den gleichen Streckenabschnitt gelaufen und ich glaube, da haben alle sehr, sehr viel Zeit verloren, beziehungsweise die, die da keine Zeit verloren haben, haben es dann, glaube ich, später als Rechnung bekommen, weil man da schon wirklich tief im Schlamm war.
Ja, ich habe auch mich mit dem Hans-Peter, der ja die 70 gelaufen ist, habe ich zu ihm gesagt, ja, am Ende, da kannst du schon nochmal Vollgas laufen lassen, da ist nochmal gut zu laufen, aber er hat dann gemeint, das war hüfthohes Gras fast, mit praller Hitze da hinten raus, da ging gar nichts mit noch voll laufen lassen.
Ja, er kam, glaube ich, gar nicht so viel später als ich dann ins Ziel, weil wir haben uns dann im Medical-Zelt eben getroffen und er hat auch gesagt, es war brutal heiß. Also ich konnte irgendwann schwer auseinanderhalten, ob ich es nur so extrem heiß fand, weil ich so lange meinen Ski-Langarm noch anhatte, weil ich halt alleine mit der Hand nicht aus dem Langarm rauskam. Oder ob es wirklich so wirklich super heiß war, aber es war echt einfach dann, glaube ich, für alle sehr, sehr warm.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, jetzt hast du ja, wie gesagt, Istria als letztes Rennen gehabt. Die Vorbereitung darauf war ja ein Stück weit durch Transgran Canaria noch so ein bisschen unterbrochen. Und du hattest ja durch die Rippe hattest du ja, glaube ich, war die Rippe war es, glaube ich, oder? Wo du gebrochen hattest. Oder war ja die Vorbereitung so ein bisschen schwierig. Wie viel Umfang hattest du denn da so pro Woche dir eigentlich für Istria jetzt vorgenommen gehabt? Oder was sind so deine Trainingsstunden da in den Peakwochen gewesen in Richtung Istria?
Also dazu muss man, glaube ich, da anfangen, dass ich seit Oktober beim John Albon trainiere. Und eigentlich war da in dem Zusammenhang, als wir begonnen haben und auch die Saison geplant haben, stand für mich fest, dass Istrien mein A-Race ist am Anfang der Saison, der 100-Meiler. Ich habe mir das Rennen rausgesucht, weil ich von den 110 Kilometern letztes Jahr wusste, dass es mir liegt. Und auch, weil ich mir nicht vorstellen konnte, in der Nähe vom UTMB die UTMB-Quali fürs nächste Jahr abhaken zu müssen. Also kurz davor oder kurz danach nochmal 100 Meilen zu laufen, ist in meiner Vorstellung nicht möglich gewesen oder ist nicht möglich für mich. Deshalb die Entscheidung, das am Anfang des Jahres zu machen oder zu probieren. Und ja, wie du schon sagst, die Vorbereitung nach Gran Canaria hat absolut gar nicht so geklappt, wie das vorgesehen war. Ich habe erst 10 Tage ganz pausieren müssen. Und dann habe ich mit Laufen auf dem Laufband und Laufen im Flachen wieder anfangen können. Bis ich auf die Trails gehen konnte, sind aber, glaube ich, fast 3 Wochen vergangen. Und ich habe mein längster Longrun vor Istrien seit Gran Canaria waren 22 Kilometer. Mehr war nicht möglich. Ich bin zweimal nur mit Trail-Rucksack gelaufen, jeweils für eine Stunde. Das war so 2 Tage, bevor ich nach Istrien gereist bin und 4 Tage vorher oder so. Einfach, weil ich nicht wusste, wie ich
es... Ja, was geht überhaupt,
Rennen,
ja.
Genau, ich wollte für mich gucken, ob ich es überhaupt im Rennen ertragen kann. Und natürlich habe ich überhaupt keinen Rumpf- und Rückenkraft mehr machen können, keine Stabi-Übungen für den Oberkörper. Das habe ich auch brutal in Istrien gemerkt. Muss ich einfach sagen, also die Downhills waren wirklich ein Kampf. Und ich habe relativ viel an meinen Kilometern wirklich im Flachen gemacht. Also wenig auf den Trails, wenn dann eher auf flowigen Trails, wenig harte Uphills. Ich habe ja auch relativ viel versucht, auf dem Rad zu machen, nach den ersten 3 Wochen, als es dann wieder ging. Mhm. Einfach, um nicht immer dieses dumpfe Aufkommen zu haben für die Rippen. Aber man kann sagen, die Vorbereitung war absolut nicht wie geplant seit Gran Canaria. Bis dahin lief sie aber sehr, sehr gut. Also bis dahin habe ich hatte vor Gran Canaria 2 Wochen über 200 Wochenkilometer trotz Höhenmeter. Und zwischen Gran Canaria und Istrien hatte ich dann nochmal eine Woche, wo ich auf 210 oder 20 Kilometer gekommen bin, als ich mit der Katharina auf Mallorca war. Und die waren aber komplett flach. Also da hatte ich, glaube ich, 3000 Höhenmeter oder so, was man halt auf den Straßen da sammelt, aber keinen einzigen Höhenmeter so am Trail.
Ja, bei 200 Wochenkilometer sammelt man, wie du sagst, die 3000 ja dann schon auch irgendwo dann zusammen. Da hat der Lauf dann, hat der Lauf da mal 200, da mal 300 und dann kommt das halt dann wirklich zusammen. Und Mallorca, ich weiß jetzt nicht genau, welche Ecke ihr wart, aber du hast ja trotzdem immer so ein bisschen welliges Gelände. Also außer vielleicht oben, wenn du Alcudia oder sowas an der Nordküste dann wirklich komplett flach laufen kannst, sonst sammelt man ja immer so ein bisschen was ein.
Genau, also meine Freunde waren die Radfahrgruppen.
Ja, die ja da auch überall unterwegs sind, ja.
Ja, aber wie du schon sagst, also es waren dann immer mal sowas 200, 300 Höhenmeter oder so, aber jetzt nicht, dass ich so richtig einen Anstieg hatte, sondern immer nur so, ja, halt ein paar Höhenmeter.
Ja, jetzt um quasi auf die Länge zu kommen, kann man das ja fast nicht mit einfachen Läufen machen. Also 7 Läufe die Woche, dann müsstest du ja jeden über 30 Kilometer ziehen quasi. Das heißt, Doppeltraining auf jeden Fall ist da angesagt. Wie oft hattest du dann so im Schnitt dann Doppeleinheiten auch drin?
Ich würde sagen, auf Gran Canaria, auf Mallorca waren es 5 Doppeleinheiten, also 5 Doppeltage. Aber grundsätzlich bin ich jemand, ich laufe im Training keinen einzigen Dauerlauf länger als 35 Kilometer. Ich laufe, wenn ich mehr Tageskilometer habe, dann 2-mal, weil ich einfach über die Jahre meinen Körper kennengelernt habe und weiß, wenn ich länger als 35 Kilometer laufe, dann geht es 1-mal gut, vielleicht auch 2-mal, aber dann kommen die Wehwehchen und die werde ich dann in der Regel nicht mehr los in Bezug aufs nächste Rennen und deswegen ist bei mir bei 35 Kilometern eigentlich so ein Schnitt, dann geht es nach Hause. Ja.
Jetzt hast du zwar nicht viel Trail gemacht, aber 35 Kilometer auf dem Trail können ja auch sehr, sehr, sehr lang werden, wenn man entsprechende Höhenmeter einbaut. Hast du da so Vergleichswerte für dich persönlich gefunden, wo du sagst, okay, 35 auf der Straße, aber im Trail dürfen es halt nicht mehr als 4 Stunden sein oder nicht mehr als 5 Stunden? Hast du da irgendwo vergleichbare Zeitvorgaben für dich?
Nee, da halte ich mich auch an die 35 Kilometer. Ich muss aber sagen, dass ich... Also es ist nicht oft, dass ich 7-8 Stunden am Berg unterwegs bin. Das ist in der Vorbereitung auf ein Rennen vielleicht 2-3 Mal so. Also in Vorbereitung auf dem UTMB letztes Jahr habe ich, glaube ich, 4 so Tage gehabt, wo ich mal versucht habe, 7-8 Stunden am Trail unterwegs zu sein. Nicht nur laufend, sondern logisch dazwischen dann auch schnell gehend oder halt irgendwie so die Zeit rumkriegen.
Hiking, sagen wir.
Ja, tue mich da immer schwer, weil ich bin nicht so ein schneller Hiker, deswegen laufe ich auch so lange, es geht den Berg hoch. Ich sehe es immer wieder, wenn ich mit Johannes laufen gehe, der einfach aus den Bergen kommt, wenn der anfängt, in seinem Hiking-Schritt zu gehen, dann kann ich nur rennen, um mitzukommen. Deswegen
dann läufst du hinterher, schwer, ja.
Ja, zu sagen, ich bin ein wirklicher Hiker. Aber wie gesagt, ich muss immer so ein bisschen schauen, da gehe ich lieber 2-mal los auf den Trail oder auf die Straße oder mal beides gemischt an einem Tag als eine super lange Einheit, die mich dann doch mehr Tage Regeneration kostet als geplant.
Mhm. Jetzt hast du ja auch gesagt, ganz kurz im Vorfeld, dass du dich sehr, sehr schnell erholt hast vom Wettkampf. Ist es jetzt so dieses Jahr nochmal eine neue Erfahrung, die du gemacht hast? Oder ist es einfach auch eine Folge, dass du jetzt ja schon ein paar Jahre im Ultrasport drinne bist, dass sich der Körper da auch anpasst? Oder habt ihr da wirklich auch gemeinsam mit deinem Trainer zusammen was im Training geändert, dass das vielleicht auch so vielversprechend gut ging?
Also ich habe vor allem an meinem Magen gearbeitet, muss ich sagen. Auch wenn der in Istrien nicht perfekt war, ich hatte in der Nacht schon immer noch ein bisschen Probleme, war er deutlich besser als sonst bei mir. Was jetzt nicht heißt, dass ich im Rennen übermäßig gut essen konnte. Ich bin einfach jemand, der sich nicht so optimal verpflegen kann oder es noch nicht optimal klappt. Ich muss viel Kohlenhydrate und so über Flüssignahrung aufnehmen, also übertrinken. Ich kann leider einfach nicht drei Gels pro Stunde nehmen. Der Kandidat bin ich leider nicht. Obwohl ich es gern könnte, aber ich arbeite dran. Was aber diesmal gut funktioniert hat, war, dass sobald es hell wurde morgens, mein Magen funktioniert hat. Und dementsprechend hat auch die Verpflegung nach dem Rennen ideal geklappt. Also ich konnte wirklich gut Speicher auffüllen in den beiden Tagen nach dem Rennen und am Renntag selbst, wo wir am Mittag dann fertig waren. Und das habe ich extrem gemerkt. Also gerade im Vergleich zu den Rennen letztes Jahr hatte ich durch die Probleme im Rennen dann auch tagelang danach immer Probleme. Und das hat die Regeneration einfach deutlich herausgezögert. Und diesmal hat es super geklappt und deswegen war ich ja gefühlt viel, viel schneller fit als sonst, obwohl die Distanz viel länger war, als ich bisher gelaufen bin.
Ja, du kommst quasi ja dann auch nicht komplett tief entleert sozusagen aus dem Rennen raus. Also klar, natürlich bei 100 Meilen ist der Energiespeicher schon irgendwie leer, weil hinten raus geht ja dann vielleicht mit Glück noch eine Cola irgendwie rein und das war's dann aber auch. Aber wenn du halt, wie du sagst, letztes Jahr ja viele Rennen oder eher die Rennen so gelaufen bist, dass du wirklich gar nichts mehr reingekriegt hast, dann kommst du halt so mit einem Defizit aus dem Rennen raus, dass der ganze Körper erstmal wieder 2-3 Tage braucht, um sich da irgendwie wieder aufzubauen. Und ja, dieses Defizit greift ja auch Darmflora und alles quasi dann direkt mit an. Und das dauert ja alles wieder, bis sich das erstmal wieder regeneriert hat dann auch.
Ja, also genau so war es. Und was ich auch ganz oft habe nach den langen Rennen, ist so ein bisschen, dass mein Gaumen gefühlt 2 Tage noch anschwillt, immer wenn ich was esse und trinke. Und das war diesmal eben auch nicht so. Und das hat auch auf jeden Fall viel geholfen. Also ich würde sagen, es war vor allem die Verpflegung nach dem Rennen, die dazu geholfen hat, dass die Recovery so viel besser und schneller ging als sonst.
Jetzt hast du vor... vielleicht nochmal ein Punkt. Also ich denke ja auch, ich bin jetzt nicht dein Trainer oder so, aber gerade das mit den Getränken ist ja eigentlich auch die bessere Variante. Also man muss sich ja nicht die Gels reinzwängen, wenn es nicht nötig ist. Wir sind ja auch ganz, ganz große Fans und schreiben das oder erzählen es ja auch ganz häufig, dass wir auch die Athleten dazu anregen, halt viel mit Kohlenhydratgetränken zu arbeiten, als mit Gels, die eher nur on top zusätzlich vielleicht hinzuzunehmen.
Genau. Ja, so war es diesmal auch der Plan und das hat auch ganz gut funktioniert. Eigentlich habe ich meine Flaschen immer genau so ausgetrunken. Es waren halt nur 4 erlaubte Verpflegungsstationen mit Hilfe und mir ist dann einfach in die Quere gekommen, dass ich durch die gebrochene Hand halt nicht mehr hinten in den Trailrucksack langen konnte, um die Flaschen rauszukriegen, wo das Pulver vorbereitet war. Das heißt, an denen, wo ich keine Aid-Stations, Verpflegungs-, durch Johannes hatte, habe ich dann meine Flaschen nur mit dem Isodrink vor Ort oder Cola oder Wasser auffüllen lassen können. Und das war natürlich nicht optimal, aber das konnte ich jetzt in dem Falle nicht ändern. Das ist auch nichts, was man vorher planen kann. Es war so geplant, dass ich den aus dem Rucksack raushole und es ging dann nicht. Und dann ist es halt so, aber das stimmt total. Und ich habe auch bei der Verpflegung oder auch gerade bei der Flüssigverpflegung, bei den Getränken, die Marke gewechselt vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Und da merke ich auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung.
Es ist ja, ich meine, das vergisst man dann halt irgendwie so schnell. Ne, irgendwie ist der Finger gebrochen. Klar, man läuft mit den Beinen. Wo ist das Problem? Aber dann so Kleinigkeiten, die dann halt nicht mehr funktionieren, die halt irgendwie selbstverständlich sind, irgendwie die Flaschen aus dem Rucksack zu holen, dass das auf einmal gar nicht mehr funktioniert. Also auf jeden Fall mein Respekt, dass du das auch so durchgelaufen bist.
Ja, ich glaube, du hast es ganz gut gesagt bei euch in der Folge. Du hast gesagt, ja, das ging vom Adrenalin, aber wie lange das bei so einem langen Rennen anhält, weiß man dann auch nicht. So war es so ein bisschen bei dem Hundebiss, habe ich mir echt kaum Gedanken danach gemacht, weil das Adrenalin so hoch war, weil ich echt einfach panisch war. Und beim Sturz war es relativ ähnlich, aber dann in den Morgensstunden, wo ich dann halt realisiert habe, okay, es ist jetzt, sind jetzt noch, weiß ich nicht, 60 Kilometer oder so, da hat dann der Schmerz richtig eingesetzt und es ist ja am Ende gar nicht so gewesen, dass ich mir das Fingergelenk gebrochen habe, wie wir gedacht haben, sondern ich habe mir ja echt zweifach die Mittelhand gebrochen.
Okay.
Und im Nachhinein, das halt bei jedem Stockaufsatz, die Stöcke hatte ich ja extra diesmal dabei, bei jedem auf die Beine stützen, bei allem gemerkt, ich bin eben nicht mal aus meinem Longsleeve alleine rausgekommen und im Nachhinein kann man sagen, okay, das ist absolut verständlich. In dem Moment hat es mich natürlich geärgert und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ich soll mich nicht so anstellen.
Aber wie du ja selber, glaube ich, bei euch im Podcast ja gemeint hast, die Leki-Schlaufen waren da vielleicht gar nicht so schlecht als natürliche Stütze schon, wie der Verband jetzt ja quasi auch macht.
Ja, genau. Lustigerweise waren die Leki-Schlaufen in relativ der ähnlichen Form wie jetzt meine Schiene. Also es war im Nachhinein wahrscheinlich echt für mich eine Rettung, dass ich die umhatte.
Ja. Jetzt hast du ja auch schon deinen Trainer so ein bisschen angesprochen, dass du jetzt einen neuen Trainer hast. Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie ihr zusammenarbeitet? Welche Aufgabe übernimmt er? Plant er tagtäglich dein Training? Ist er jemand, der vielleicht nur hin und wieder mal drauf schaut und Fehler korrigiert oder Anpassungen vornimmt? Also wie läuft da so ein bisschen die Kommunikation zwischen euch beiden ab?
Also ich muss sagen, ich bin eine schwierige Athletin. Ich hinterfrage immer alles. Und bin mir auch sehr sicher, dass ich weiß, was für mich funktioniert und was nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass das mit John bisher so gut funktioniert. Er steuert mein Training wöchentlich, hat es aber in Blöcken vorbereitet und ich kann dann, ich bekomme das Training dann auch über die App zugespielt und kann dann sozusagen die Tage verändern, wenn ich weiß, dass es von der Uni oder von irgendeinem anderen Termin wie Shooting oder Reisen nicht klappt, die Sessions verändern, außer es ist eine Key-Session, dann natürlich nicht. Und er lässt mir auch immer recht viel Raum, selbst auszuwählen. Möchte ich die auf dem Rad machen, dann muss ich so und so lange aufs Rad. Möchte ich einen Dauerlauf machen im Flachen, dann ist es zum Beispiel jetzt 2 Stunden. Möchte ich einen Dauerlauf am Trail machen, dann wird es dementsprechend länger. Da lässt er mir schon viel Freiheiten. Und ich würde sagen, wir hören uns so 2 bis 3 wöchentlich. Wenn nicht irgendwie was Akutes ist, natürlich, wenn was Akutes ist, hören wir uns öfter. Und ja, er teilt mit mir auch immer so Ideen, die ihm sozusagen selbst im Training kommen, egal ob das jetzt Hitzetraining ist oder wenn er zum Beispiel im Winter, als mal ziemlich viel Schnee war, wie man auf dem Laufband das Training variieren kann. Mhm. Und fragt mich natürlich auch immer, ob, wenn sie so neue Algorithmen entwickeln für zum Beispiel den Trainingsload oder so, ob ich das testen möchte. Also bisher bin ich da sehr, sehr zufrieden, weil ich doch noch recht viel selbst bestimmen kann. Es ist nicht so super strikt vorgegeben und das tut mir ganz gut.
Hat sich von den, jetzt wo du vorher, hatten wir ja kurz das Thema schnelle Regeneration, hat sich von den Umfängen her krass was an deinem Training dadurch geändert, dass du quasi ihn jetzt als Trainer hast? Oder hat sich vom Umfang-Load da eigentlich gar nicht so viel geändert zu zum Beispiel der UTMB-Vorbereitung letztes Jahr, jetzt für Istria?
Schon. Es hat sich schon ein bisschen geändert. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich dran zu gewöhnen ans Training. Ich erinnere mich, dass ich im Dezember, Ende November habe ich mal eine Woche runtergefahren, weil wir das Gefühl hatten, ich rutsche so ein bisschen ins Übertraining, weil ich eben den Schlaf immer sehr genau getrackt habe und dann an den Herzfrequenzvariabilitätsdaten und am Puls und so einfach gemerkt habe, okay, das sind erste Anzeichen von zu viel Training. Da habe ich ein bisschen gebraucht, mich dran zu gewöhnen, auch gerade an diese vielen Tage mit 2 Sessions. Und würde aber sagen, inzwischen ist es sehr gut adaptiert. Wobei ich auch inzwischen einfach für mich selbst gemerkt habe, okay, wenn ich morgens eine schnelle Einheit habe, dann geht das gut, dass ich am Nachmittag noch eine 2. habe. Oder wenn ich morgens einen Dauerlauf mache, kann ich nachmittags gut noch einen Dauerlauf machen. Was für mich nicht so gut funktioniert, ist dieses Double Threshold. Da bin ich einfach sehr, sehr müde von. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Trainingseffekt davon super, aber für mich ist es zumindest kurzfristig so, dass ich mich nicht so schnell erhole wie geplant. Und wenn ich das dann so mitziehe durch die Trainingswoche, klappt es für mich einfach nicht so gut.
Ja, da ist die große Gefahr, was viele ein bisschen, glaube ich, unterschätzen, dass diese Double Threshold heißt, dass der langsamere, schnelle Lauf wirklich nur knapp über dem Dauerlauftempo halt liegen darf. Und da sind, glaube ich, viele, die halt beide Einheiten zu hart dann auch einfach machen, wenn man einfach denkt, das muss sich ja wie ein Intervalltraining anfühlen und dabei muss es sich nur wie ein bisschen schnellerer Dauerlauf anfühlen, wenn man spricht ja da immer so von 2,5 Millimol ungefähr von der Laktatspiegel her und das ist halt ein bisschen schneller wie der Dauerlauf.
Ja. Bisschen langsamer als im Marathontempo ungefähr Marathontempo. Ja.
Und dann denken viele, wenn ich darin 1000 Meter Intervalle laufe, das lohnt sich doch irgendwie nicht. Ist doch kein Intervall oder sowas. Und das ist so ein bisschen die Gefahr an dieser Geschichte. Ja.
Das habe ich ja gut erkannt. Ja, das war bei mir ein bisschen das Problem. Also ich bin dann eher zu schnell gelaufen und es hat sich dann recht schnell gerecht. Aber ja, ich glaube, wenn man für sich rausfindet, was funktioniert und was nicht, dann kann man das gut einsetzen. Und ich sage nicht, dass wir das nie wieder probieren. Vielleicht probiert man das in einem Jahr nochmal, aber jetzt im Moment eben nicht.
Wir müssen ja auch sagen, dass im Trail ist es ja noch neuer als auf der Straße oder auf der Bahn. Und vielleicht ist es ja auch nicht das Zaubermittel im Trail. Einige machen es auch erfolgreich, aber andere machen halt ganz andere Sachen sehr erfolgreich und kommen damit gut voran. Also noch gibt es vielleicht auch nicht die Zauberformel, wie der oder die beste Athletin dann am Ende unterwegs sein wird auf den Trails oder auf 100-Meilen-Kilometer-Rennen.
Das stimmt und ich glaube, ob es wirklich einen guten Effekt hat oder nicht, sieht man ja auch meistens erst Monate später, sodass ja, da wahrscheinlich jeder Körper ein bisschen anders drauf reagiert. Ich finde es an sich eine spannende Sache und ja, kenne es halt auch von der Straße und Bahn und fände es auch cool, wenn es gut für mich funktionieren würde. Aber ja, wie Lars ganz gut erkannt hat, ich bin da eher der Kandidat, der da bei der zweiten Einheit auch nochmal zu viel Gas gibt und wenn man dann doch sein Training allein macht, funktioniert das dann nicht so gut.
Ja, und du hast ja theoretisch auch niemand, der dann einem direkt Laktat am Ohr zieht oder sowas. Von dem her muss man sich dann eh irgendwie auf die Herzfrequenz verlassen. Die ist aber bei den Umfängen, die man macht, dann eh teilweise ein bisschen verfälscht, weil sie dann extrem niedrig bleibt auch zum Teil. Und dann weißt du gar nicht, ob du jetzt theoretisch trotzdem mit 3 Millimol Laktat oder 3,5 Millimol Laktat gelaufen wärst, obwohl du hättest nur mit 2,5 laufen sollen. Das ist halt ein bisschen schwierig, da die Einheiten zu steuern einfach auch.
Ganz genau. Und wenn ich selber Laktat nehme, dauert es so lange, bis es klappt, dass das Laktat dann schon wieder, also der Wert dann schon wieder nicht so gebraucht ist. Ja.
Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass ihr gemeinsam herausgefunden habt, dass ihr vielleicht so kurzzeitig nahe des Obertrainings wart oder halt auch vielleicht zu viel Umfänge gemacht haben. Ist das jetzt was gewesen, was du deinen Trainer gespiegelt hast oder hat das dein Trainer gesagt, hey, halt, stopp, Ida, hier geht's nicht weiter, das ist ein Stückchen zu viel? Also wie ist das da gewesen? Das ist vielleicht auch so eine Typfrage. Also bist du jemand, der dann sagt, ich nehme raus oder musst du erst vom Trainer einen Arschtritt bekommen, sozusagen, dass du dann auch wirklich aufhörst mit Training?
Also wenn ich eins in den ganzen Jahren Leistungssport gelernt habe und ich bin jetzt echt 15 Jahre ja in diesem Laufsport als Leistungssportlerin unterwegs, dann ist es, dass ich in allererster Linie auf meinen Körper hören muss. Und da war es auch so, dass es von mir ausgegangen ist. Ich habe mich bei ihm gemeldet und gesagt, dass ich das Gefühl habe von meinen Schlafdaten her, dass ich ins Übertraining rutsche und er hat eigentlich sogar ein bisschen noch dagegen gesteuert. Er hat gesagt, es kann auch einfach daran liegen, dass die zweite Einheit so spät am Abend ist, dass sich deswegen die Werte nicht erholen und ich soll nicht zu vorsichtig sein. Es ist normal, dass am Anfang ein neuer Trainingsreiz den Körper ein bisschen fordert und so. Aber dann hat er auch gesagt, ich kenne mich selbst am besten und es ist diese Gratwanderung zwischen ich trainiere super und ich trainiere zu viel, dass man da irgendwie den Weg erst finden muss und dass ich genau recht habe, wenn ich sage, ich habe das Gefühl, ich rutsche ins Übertraining, ich möchte ein bisschen rausnehmen. Und hat mir dann auch die 2 Wochen eben deutlich weniger an Training aufgeschrieben. Ich bin danach dann ziemlich krank geworden und ich glaube, dass das auch ein Zeichen dafür war, dass ich da richtig lag. Und muss sagen, dass es dann erst, als ich von der Krankheit wieder angefangen habe, Mitte Dezember, gut funktioniert hat. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass jetzt die Umfänge weniger sind, als sie da waren. Aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach, ich hatte ja nach dem UTMB dann erst Magen-Darm-Geschichte, dann Corona, hat es einfach meinen Körper überfordert. Und ich konnte da das Training nicht wegstecken und kann es jetzt einfach besser. Mhm. Und was halt auch da reinspielt, mir war am Anfang super wichtig, jede Einheit perfekt zu machen. Dass bei jeder Einheit genau die Herzfrequenzdaten stimmen, genau die Pace-Zeiten, dass ich immer genau die Kilometer erfülle. Und da bin ich jetzt natürlich auch entspannter geworden und das tut mir auch einfach besser, wenn ich merke, ich habe müde Beine heute, dann laufe ich halt langsamer.
Ja, selbst wenn jetzt, sagen wir, selbst wenn es jetzt keine Richtung, nicht Richtung Übertraining ging, aber selbst wenn du für dich sagst, hey, ich spüre das irgendwie, mein Körper sagt mir da stimmt was nicht. Und wenn ihr dann 2 Wochen die Umfänge ein bisschen runterfahrt, geht dadurch ja nicht alles kaputt und so weiter. Aber dir gibt's halt trotzdem diese positive Rückmeldung, hey, wir haben das angepasst aufgrund, dass ich mich so gefühlt habe und du drückst das nicht irgendwie durch vom Training her. Allein das hilft dir ja auch schon mal ein Stück weiter auf jeden Fall.
Ja, und ja, wie gesagt, als ich dann wieder fit war und angefangen habe mit dem Training, haben die Werte von Anfang an gestimmt. Und da hat John dann auch gesagt, das ist schon ein Zeichen, dass ich mich wirklich gut kenne, dass ich da richtig lag. Und gerade wenn der Körper dann nochmal so eine Notbremse mit Kranksein zieht, ist man meistens, hat man sich meistens ein bisschen überfordert.
Jetzt für die Einheiten, wo wir da sind, machst du die nach Pace-Vorgabe, kriegst du Herzfrequenz-Vorgabe oder wie steuerst du das? Gerade jetzt mit deinem neuen Wohnort ist sicherlich Pace-Vorgabe auch gar nicht so einfach immer umzusetzen dann.
Genau, wir machen das nach Herzfrequenz-Vorgaben und auch gerade jetzt durch den Umzug, wenn man weiter oben startet, ist ja der Puls einfach ein paar Schläge höher, sodass wir auch das versuchen zu berücksichtigen. Ich mache Sport bei sportärztlichen Untersuchungen immer, dass ich die Performance-Tests auch mit Höhe mache, sodass wir relativ verlässliche Herzfrequenzbereiche auch für verschiedene Prozent Steigung bekommen. Und in dem Bereich steht dann bei mir drin, soll der Dauerlauf sein. Und dann, naja, kommt noch meistens dazu der Punkt, die Einschätzung, wie viel Impact das Training haben soll. Also das ist mehr so für den Kopf, so jetzt von 100% soll ich 70% heute geben und danach soll ich sagen, nach der Einheit, wie viel ich gegeben habe, ob es gefühlt 70 waren oder ob es weniger oder mehr waren. Und das finde ich schon auch ganz interessant, weil klar, die Daten sind eine Sache, aber wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich jemand, der super viel auf seinen Körper hört und es gibt einfach Tage, wo man die Daten oder die Herzfrequenzbereiche total leicht erreicht und alles passt. Dann gibt es Tage, wo es einem viel schwerer fällt und es gibt Tage, wo es einem viel zu leicht fällt oder man viel mehr pushen will, als man darf. Und ja, da bin ich großer Fan davon, dass man beides angeben kann.
Für Istria hattet ihr euch auch da eine Herzfrequenz dir vorgenommen, was du laufen darfst? Oder hast du da eher auch in der Gefühlssteuerung dann ein Stück weit auch gehabt, nach dem Motto, darf sich so anfühlen wie ein Dauerlauf oder am dritten Berg darfst du ein bisschen höher gehen? Oder hattest du eine Herzfrequenz, wo du durchlaufen hättest dürfen oder sollen?
Nee, ich habe für Istrien eine Zwischenzeitentabelle bekommen.
Okay.
Wo er anhand meiner Daten und anhand des Kurses ja prognostiziert hat, wann ich wo meine Zwischenzeiten haben werde an den Verpflegungsstationen. Und am Anfang war ich etwas zu schnell. Dann habe ich mich etwa genau auf die Zwischenzeiten eingependelt. Ich habe sie mir mit Kuli auf den Arm geschrieben, was sagenhaft dumm war, weil das alles
weg. Das hatte ich schon gehört, gehabt. So,
ja. Ja. Nächstes Mal mache ich das mit Edding. Ich lerne dazu. Und dann war es am Ende ein richtiger Kampf, die Zeiten zu schaffen. Und ich hatte halt immer im Kopf, ich will diese 21 Stunden 30 schaffen. Und das war so das, was mich am Ende dann nur noch gepusht hat. Ich habe immer nur gedacht, dadurch, dass ich nicht genau wusste, was jetzt die Zwischenzeit ist. Und ich habe zwar Johannes immer gefragt an den Verpflegungsstationen, weil er die Tabelle auch von mir bekommen hatte vorher. Aber er hat nicht so richtig eindeutige Antworten gegeben. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt bin ich bestimmt drüber. Jetzt muss ich die Zeit rausholen. Und das hat mich dann am Ende gepusht. Ja, es war nicht nach Puls vorgegeben, sondern da war es nach Zwischenzeiten vorgegeben.
Die Startnummer ist auch immer ein guter Tipp zum Schreiben. Wer will ja eh, du hast ja wahrscheinlich eh auch an einem Startnummernband und dann kann man doch einfach mal kurz hochklappen oder sowas, dann ist es ganz safe auf jeden Fall.
Ja, das ist auch ein guter Tipp, stimmt. Ja.
Jetzt hast du die Höhe ja auch schon ein bisschen angesprochen und wir hier im Büro, als wir gehört haben, dass du umziehst und ich glaube, es ist irgendwie auch durchgesagt, Sickert, ich weiß nicht, ob du es selber im Podcast erzählt hast, aber irgendwie wussten alle, dass es 1500 Höhenmeter ist.
Oder 1400 haben wir es jetzt gesagt.
1400, ja. Jetzt ist es natürlich so, dass sehr, sehr viele Profis auf 1500 Höhenmeter wohnen, leben und trainieren. Ist das ausschlaggebend für dich? Hast du darüber nachgedacht oder war es einfach doch am Ende eine schöne Wohnung?
Am Ende war es einfach meine Traumwohnung, muss ich sagen. Ich habe nicht darüber nachgedacht vorher, dass ich gerne eine Wohnung oben am Berg hätte für die Höhe. Ich habe schon gedacht, dass es schön wäre, ein bisschen raus aus Innsbruck zu ziehen, einfach um andere Trails zu haben, um nicht jeden Tag nur Forstwege zu laufen oder immer die gleichen Strecken. Allerdings habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich in die Höhe ziehen will für den Trainingseffekt. Es war einfach echt kurz nach Weihnachten, dass ich abends, also wir haben schon lange nach einer anderen Wohnung geschaut, weil sie einfach viel zu klein war für uns zu zweit. Ich bin eigentlich in diese Wohnung gezogen, als Johannes nach Annecy gewechselt ist, ins Headquarter bei Salomon. Und da war eigentlich der Gedanke, dass ich allein in der Wohnung bin. Und dann waren wir jetzt aber eben wieder zu zweit dort und es war einfach zu eng, zu schwierig, wenn beide Calls hatten. Und daher habe ich wirklich lange schon nach einer anderen Wohnung Ausschau gehalten, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Raumaufteilung passen. Und dann habe ich ja eigentlich zufällig in der Nacht gesehen, dass da gerade eine Wohnung reingestellt wurde und habe die Fotos gesehen und gedacht, das ist meine Traumwohnung.
Die brauche ich, ja.
Ja, der Ausblick ist wie bei, also war da auf den Bildern wie beim Bergdoktor gefühlt. Und dann habe ich gedacht, wir müssen in diese Wohnung ziehen. Und ja, ich bin super happy, dass das geklappt hat. Und dass der Trainingseffekt durch die Höhe jetzt auch noch positiv ist, also hoffe ich mal, das wird man natürlich auch erst noch sehen, ob das für mich gut funktioniert, aber ist eigentlich ein Plus, was nicht vorher eingeplant war.
Ist ja, wie du sagst, muss halt einfach vom Training her da ein bisschen anders steuern, dann, wie du gesagt hast, wenn man deine Trainingsbereiche vielleicht ein bisschen anpassen muss, weil die Herzfrequenz anders ist, wenn du dann oben von dir aus losläufst und du läufst nur noch weiter hoch, als wenn du jetzt von Innsbruck aus losgelaufen wärst. Aber ansonsten ist es eher ein positiver Effekt, denke ich mal, auf jeden Fall, ja.
Du kannst natürlich jetzt mit deinen Trainer diskutieren, wie die Trainingseinheiten aussehen sollen, weil jetzt ist ja immer Sleep High und jetzt musst du überlegen, ob Train Low oder Train High und Sleep High, wie die Kombination dann am Ende am besten zusammenpasst und am besten das Training für welchen Wettkampf auch immer gesteuert werden sollte.
Ja, also die größte Herausforderung ist im Moment tatsächlich, dass immer, wenn ich ins Flache laufen will oder wenn jetzt, wo zum Beispiel so viel Schnee ist, ich die geräumte Straße runterlaufen muss, um sie halt wieder hochzulaufen, weil die Trails einfach zu schneebedeckt sind, dass es halt erst so lange runtergeht. Und das eine ungewohnte Belastung für mich ist, dass man sozusagen kalt startet oder halt durch so ein bisschen hier Hüfte bewegen und da Beine bewegen, leicht angewärmt, aber eigentlich so ein bisschen aus der kalten Hose raus erstmal 4 Kilometer den Berg runterläuft, das ist für mich schon ungewohnt. Also das merke ich nach wie vor ein bisschen.
Ja, oder halt einlaufen bergab, um dann eben flache Intervalle zu laufen oder irgend sowas. Das macht man ja eigentlich sonst nie in der Vorbereitung.
Genau. Ja, aber also gerade bei flachen Intervallen haben wir es bisher jetzt so gemacht, dass ich dann meistens mit runtergefahren bin, wenn der Johannes eben im Auto in die Stadt musste und dann unten gestartet bin. Oder ich bin einmal mit dem Rad runtergefahren, habe es da angeschlossen und habe meine Einheit gemacht, aber habe es danach ziemlich bereut, weil ich wusste, jetzt muss ich halt auch irgendwie wieder hochkommen.
Ja, wir haben jetzt hier vom Büro immer so einen kleinen Haushügel, den wir immer gleich am Anfang hoch müssen. Und wenn wir hier den ganzen Tag an unseren Stühlen festgesessen haben und da diese 20 Höhenmeter hochlaufen, dann stöhnen wir immer. Also wir sind sehr neidisch, dass du runterlaufen darfst. Aber tatsächlich hätte ich auch keinen Bock, irgendwie nach
am Ende der Einheit wieder alles hochzulaufen.
Genau. Dann,
Und diese letzte Gerade, wenn ich schon das Haus sehe, die ist unendlich. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Egal, was ich für eine Einheit mache und auch wenn es nur ein Dauerlauf ist, ich komme um die Kurve, sehe das Haus und denke, ich bin gleich da. Und dann habe ich das Gefühl, diese Gerade, die hat 5 Kilometer. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, ich habe bei mir im Dorf sozusagen auch der letzte Kilometer zum Haus geht auch nochmal 50 Höhenmeter hoch auf 1 Kilometer. Und ich überlege mir jedes Mal, von welcher Seite laufe ich denn den jetzt an und muss ich den jetzt wirklich durchlaufen? Ist der Kilometer vielleicht früher schon voll und ich kann die letzten 200 Meter dann gehen und die letzten 300 Meter gehen? Also das ist auch sowas, das beschäftigt mich auch bei jeder Runde, weil das Ziel einfach oben liegt.
Ja, gerade ist jetzt vielleicht auch falsch beschrieben. Also es ist nicht eine Ebene, sondern gerade in dem Sinne, dass ich das Haus die ganze Zeit schon sehe. Weil halt die Straße nur noch gerade ist und es sind halt, ich glaube, 6-7% Steigung nur noch, also nicht mehr so steil wie vorher, aber natürlich trotzdem noch steil oder halt steiler als flaches Laufen. Und das tut dann manchmal schon ganz schön weh, aber ich rede mir immer ein, es ist gutes Training.
Ja, irgendwann kannst du dann sagen, wenn du beim UTMB am letzten Berg stehst, nur noch zweimal den Hausberg und dann hast du es geschafft.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ja. Wie diszipliniert bist du hinten raus, dann zu sagen, ich drücke den Berg jetzt die letzten 2 Minuten noch durch bis nach Hause, egal ob der Puls jetzt mir abhaut oder ich sage, ich bleibe jetzt entspannt und jogge da mein langsames Tempo weiter?
Es kommt auf den Tag drauf an, es kommt wirklich drauf an. Also wenn das Training bis dahin ideal war, also von den Werten her, dann will ich das auch durchziehen. Wenn ich merke, ich war heute eh zu schnell oder eh zu langsam oder dann mache ich es, wie es mir gerade ist.
Okay, dann ist eh schon egal.
Ja. Vielleicht noch mal eine Frage zum Training. Jetzt hast du dich ja sehr gut auch auf Istria vorbereitet oder bereitest dich ja jetzt vielleicht auf das nächste große 100-Meilen-Rennen vor. Sprechen wir sicher gleich noch mal drüber. Wie sieht so eine Kerneinheit aus? Also was ist die entscheidende Einheit, außer vielleicht der Umfang, außer vielleicht auch die Doppeleinheiten? Was hast du da irgendwie gemacht, was wirklich nochmal gewinnbringend war am Ende? Oder was hättest du gerne gemacht zum Beispiel?
Ja, genau, weil halt die letzten Wochen jetzt eben nicht mehr so gut geklappt haben, habe ich, ich würde sagen, 3 Einheiten sind so die wichtigsten für mich. In der Regel habe ich 2-mal in der Woche Intervalltraining, einmal flach und einmal am Berg. Und manchmal ist noch als 3. Einheit so eine Art Sprinteinheit drin, aber die ist dann an irgendeinem Tag, wo auch am Nachmittag ein Dauerlauf ist. Also jetzt nicht so, dass ich wirklich das als Intervalleinheit bezeichnen würde, sondern eher, es ist mal ein Rhythmuswechsel, ich muss mal versuchen zu sprinten. Aber das ist eben auch nicht das ganze Jahr drin, sondern je dichter das Rennen kommt, da fällt sie halt weg. Ich glaube, 6 Wochen vorm Rennen fallen die Sprinteinheiten dann raus. Dann sind es nur noch so wie Strides nach dem Dauerlauf. Bei den flachen Einheiten sind es schon meistens Tausender oder 2000er, die ich mache. Bei den Intervallen am Berg ist es meistens nach Minuten gemacht. Nicht nach Höhenmeter oder nach Kilometern, sondern meistens tatsächlich nach Minuten. Da ist die Range zwischen 5 Minuten bis hin zu 15 Minuten. Und die Wiederholungen steigern sich dann halt auch. Also wenn ich in der ersten Woche anfange mit, 6x5 Minuten, dann sind es die nächste Woche 8, die Woche darauf 10 und dann die vierte Woche ist Entlastungswoche. Und dann startet die Woche drauf dann mit vielleicht 5x6, dann die Woche drauf 8x6 und so weiter und so fort. Also so steigert sich da die Minutenanzahl. Und dann die dritte Einheit ist meistens samstags. Das sind, je weiter das Rennen noch weg ist, Tempodauerläufe, werden dann aber irgendwann die Race-Specific-Einheiten, wo ich über eine Dauer von einem Viertel des Rennens, jetzt beim 100-Miler nicht, aber meistens sagen wir nicht länger als 4 Stunden, also 4 Stunden ist das Maximum für Race-Specific, versuche mit Rennausrüstung zu laufen und ein Höhenprofil zu erstellen, was dem nächsten Rennen relativ ähnlich ist und darauf dann zu pushen. Genau, also jetzt nicht Maximalbelastung, aber schon so, dass ich meine Nutrition üben kann, das Gefühl habe, ich habe eine harte Einheit gemacht und ja, danach ein recht gutes Gefühl habe fürs nächste Rennen.
So ein bisschen Rennsimulation dann quasi auch auf den Längen dann auch.
Ganz genau. Und für sowas nehme ich sonst auch gerne FKT-Strecken her oder wenn irgendwo ein kleinerer Trail als Veranstaltung ist, versuche ich den einzubauen. Klar läuft man dann immer noch mal schneller, als wenn ich jetzt alleine eine Rennsimulation starte hier von der Tür für 4 Stunden. Aber ja, es passt leider nicht immer. Man kann leider nicht immer irgendwo in der Nähe einen kleinen Volkslauf finden oder so.
Jetzt bist du ja quasi ja nicht nur Profi-Athletin, sondern wie vorher angekündigt, studierst du ja auch noch Architektur im Master, wenn ich noch richtig bin, wenn es noch nicht abgeschlossen ist inzwischen. Wie schaffst du es da, Alltag, Uni, Training, Anspruch von Sponsoren, Anspruch von Johannes, alles so ein bisschen unter einen Hut zu bekommen?
Ja, das Schwierigste tatsächlich sind die Präsenztermine in der Uni. Architektur ist halt einfach ein Studium, wo sehr, sehr viel, wenn nicht alles, in Präsenz ist. Und da merke ich für mich, dass als es noch Corona war, ich das sehr gut geschafft habe, unter einen Hut zu bekommen. Jetzt, wo gar nichts mehr online ist, ist es für mich sehr, sehr schwierig. Da kommen die Reisen zu Rennen hinzu, aber da kommen natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, Sponsorentermine hinzu. So Interviewtage, Präsenztage, Medientage, Shootings, die halt auch oft nicht viel im Voraus bekannt sind, sondern manchmal heißt es, du in 3 Wochen müsstest du bitte die 3 Tage nach Berlin fahren. Sodass das echt schwer ist für mich zu vereinen. Ich habe zwar so eine Sondergenehmigung, hier gibt es vom österreichischen Olympiastützpunkt sowas, dass Athleten so wie so eine Athletenbescheinigung bekommen. Und das habe ich auch, aber bei Architektur bringt das leider nicht viel. Also da höre ich immer nur, ja, da hättest du halt vielleicht Sport studieren sollen. Das ist so die größte Herausforderung und auch der Grund, wieso das Studium noch nicht abgeschlossen ist. Es liegt nicht daran, dass ich nicht fleißig bin oder nicht die Abgaben in der Zeit schaffen würde, sondern es scheitert tatsächlich an der Präsenz in der Uni, dass ich einfach nicht zum Beispiel jeden Mittwoch oder jeden Donnerstag den ganzen Tag dort sein kann für 8 Wochen hintereinander. Und ich hoffe immer so, dass im Sommer hoffe ich immer, dass es zum Wintersemester besser ist, sodass ich da mehr Kurse schaffe. In der Realität ist es dann meistens so, dass wir direkt die erste Woche Athletenmeeting irgendwo haben. Dann ist schon mal der erste Fehltermin fest. Dann die zweite Woche habe ich irgendwo noch ein Shooting oder so. Und dann ist der zweite Fehltermin durch. Und so ist da so ein bisschen die Auslese leider. Muss aber sagen, dass wenn es mal klappt mit irgendeinem Kurs oder mit irgendeinem Dozenten oder Zuständigen, dass das mit den Fehlterminen kein Problem ist und ich meine Abgaben gleichzeitig wie die anderen nur online machen kann, ausnahmsweise, wenn ich weg bin, dann bin ich recht dankbar, einen Ausgleich zum Laufen zu haben, weil mir Architektur einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Allgemein Zeichnen, Kunst und sowas ist einfach eine große Leidenschaft von mir und es tut mir manchmal ganz gut, die Beine hochzulegen oder in die Reboots zu stecken und mich nur am Laptop zu setzen und da einen Tag lang nur an der Abgabe zu arbeiten und dann zu vergessen, dass heute Pausetag war.
Wie weiß jemand im Hörsaal jetzt schon von Hundebiss und gebrochener Hand oder denken die nur wieder, wird schon wieder irgendwas gemacht haben oder ist da schon ein bisschen auch Rückmeldung da?
Also dadurch, dass man bei uns recht frei im Master wählen kann und muss, überschneiden sich so die Jahrgänge und es ist nicht so ein fixer Jahrgang. Das heißt, in den meisten Kursen, ja, sind die Gesichter dann immer mal wieder andere. Ich habe bisher jetzt seitdem nur zwei andere Kurse gehabt, zwei Blogveranstaltungen, und da weiß es, glaube ich, niemand. Es ist mir schon immer recht wichtig, dass in der Uni niemand von meinem Laufen weiß. Ich weiß nicht, irgendwann passiert es schon, dass mich jemand anspricht, du hast so viel North Face an oder halt irgendwie aus der Richtung, eine Freundin folgt dir. Aber in der Regel ist es mir schon relativ wichtig, dass ich in der Uni nur die Architekturstudentin bin und für alle die gleiche bin, also ja.
In Innsbruck fällt man zum Glück auch nicht gleich auf, dann in dem Fall mit Sportklamotten und Bergklamotten und alles Mögliche.
Ja, genau. Also letztes Jahr wegen der WM, wegen diesen ganzen Plakaten war das anders. Und da ist es mir zeitweise auch wirklich schwer gefallen. Ich habe immer so, schon sobald ich auf den Campus gegangen bin, gedacht, oh, hoffentlich spricht mich heute niemand auf die WM an. Aber jetzt dieses Jahr ist es deutlich besser. Und wenn man halt in Sportsachen oder so in die Uni geht, fällt man nicht gleich auf.
Jetzt hast du ja so ein bisschen gesagt, dass du vielleicht das Studium ja noch auch als deine Aufgabe siehst. Siehst du denn deine sportliche Aktivität auch so richtig als Job? Also wie nimmst du das persönlich für dich wahr? Du bist sicherlich, wenn man jetzt so über den Daumen rechnet, 4, vielleicht sogar 5 Stunden täglich mit dem Ausdauersport beschäftigt. Hinzu kommen vielleicht noch Regenerationsmaßnahmen, ein bisschen stabile Krafttraining. Also ist es ja schon eine tagesfüllende Aufgabe. Ist das für dich ein Job oder ist das immer noch irgendwie ein Hobby, was du ausübst oder Spaß, den du dahinter siehst?
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also es ist auf jeden Fall ein Job für mich. Ich habe nach wie vor riesen Spaß am Laufen und es ist auch ganz oft so, dass ich denke, wenn ich vom Dauerlauf nach Hause komme oder so und dann denke, ja, eigentlich ist es so cool, dass das Laufen hier mein Job ist, dass das, was ich eh gerne mache, eigentlich mein Beruf ist. Und ich bin dafür sehr dankbar. Allerdings weiß ich halt auch, dass man das nicht für immer so machen kann und deswegen ist es mir super wichtig, ein zweites Standbein für später zu haben. Und ich möchte auch auf jeden Fall irgendwann den Absprung schaffen. Ich möchte nicht verzweifelt irgendwie dem Erfolg oder dem Laufsport irgendwann hinterher eifern, sondern dann will ich echt merken, wann der Zeitpunkt ist, ja, das Profi-Dasein zu lassen und Architektin zu sein, weil es auch was Cooles ist.
Ich meine, man kann auch mit fast 50 noch in die Top 10 beim UTMB laufen, wenn man Ludovic Pommeré heißt, ja.
Ja, das ist eine Wahnsinnsleistung. Aber ja, wie gesagt, jeder Körper ist total individuell und ich weiß nicht, ich will das immer nicht verschreien, aber man weiß einfach nie, wann irgendwie der Körper einem sagt, jetzt ist gut, oder wann man selber vielleicht auch mental sagt, jetzt habe ich das so viele Jahre gemacht, jetzt will ich es nicht mehr machen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in der nahen Zukunft passieren wird, aber es kann vielleicht in 10 Jahren irgendwie so weit sein, dass ich dann denke, okay, und jetzt was anderes. Und dafür ist es einfach schön, wenn ich dann ein anderes Standbein habe.
Wenn du so auf die anderen Läuferinnen um dich rumschaust, jetzt hast du ja mit eine relativ gute Laufausbildung wahrscheinlich von Grund auf auch genossen, auch durch deine Internatszeit, dass du dich ja wahrscheinlich da auch auf andere Strecken noch konzentriert hast und so weiter. Denkst du, das ist ein Vorteil, was du als von der Laufausbildung her mitbringen kannst aus deiner Jugend?
Es ist ganz interessant, weil als ich mit Laufen angefangen habe, ich bin ja über den Schulsport zum Laufen gekommen. Ich habe ja eigentlich Tennis und Fußball gespielt und Ballett gemacht. Und als ich dann zum Laufen kam, war es so, dass alle immer gesagt haben, ja, du bist eigentlich viel zu spät zum Laufen gekommen, dir fehlt die Grundschnelligkeit. Die anderen Mädels, die fangen eigentlich mit 8 an mit dem täglichen Lauftraining und da bist du zu spät zu. Und wir müssen ganz viel Techniktraining aufholen. Du musst 800 Meter laufen, obwohl es dir gar nicht liegt, einfach um halt den Grundspeed zu bekommen. Und heute ist es eigentlich das, was mir hilft, also an Grundschnelligkeit. Ich kann schon immer noch sehr, sehr schnell laufen. Und bin froh, dass ich so diesen Hintergrund habe. Aus vielerlei Hinsicht bin ich froh, den Leichtathletik-Hintergrund zu haben oder des klassischen Bahn- und Straßenlaufs, weil der Laufsport einfach was unheimlich Schönes ist und ich dadurch das Gefühl habe, ich verstehe Strukturen, wie es jetzt auch zum Beispiel beim DLV ist, wenn man auf die Trailrunning-WM schaut oder auf so Kader, verstehe ich einfach anders als viele andere Trailrunner, die den Hintergrund des Bergsports haben oder einfach direkt zum Trailrunning gekommen sind. Und für mich selber würde ich sagen, dass es mir vor allem vor dem Hintergrund Verletzungen hilft. Ich würde sagen, ich kenne meinen Körper unheimlich gut inzwischen. Ich kann gut differenzieren, wie ein Schmerz einzuschätzen ist. Ich habe kennengelernt, was für mich funktioniert an Alternativtraining, was nicht. Was für mich funktioniert an Key-Einheiten, was nicht. Auch so Sachen wie, dass ich nicht länger laufe als 35 Kilometer. Das sind ja Sachen, die ich schmerzhaft erfahren habe. Also da hat dann wahrscheinlich die zweite Stressfraktur aufgebaut oder also es sind jetzt nicht Sachen, die mir so zugeflogen sind, sondern die habe ich durch Rückschläge erfahren, aber das ist was, was ich nicht missen will und so schwer manche Phasen waren, was mich heute sehr stark macht, sowohl mental als auch körperlich.
Hat man auf jeden Fall gesehen anhand deiner Leistung in den letzten Wochen, dass du da gut unterwegs bist, ja. Wir haben jetzt noch vielleicht ein, zwei spitze Fragen so. Jetzt ist natürlich, das Laufen ist ja der große Job, den du da ausübst. Natürlich gibt es da noch eine Ida, die jetzt zum Beispiel bei Instagram ist und dort eine sehr, sehr große Reichweite auch hat. Wie wird das wahrgenommen von Sponsoren? Sieht man da wirklich auch die sportliche Leistung, die ja wirklich auch beeindruckend ist? Oder sieht man da auch oft die Zahlen und die Followers, die dahinter stehen? Also was ist da deine Wahrnehmung? Hat sich da vielleicht auch was in den letzten ein, zwei Jahren geändert, bei dir persönlich oder im gesamten Sport?
Also das Spannende ist, dass fast alle Verträge von mir jetzt in den letzten 2 Monaten eben verlängert wurden oder halt verhandelt wurden. Mhm. Und alle Verträge vorher von vor 3 Jahren waren oder von vor 2 Jahren, dass sie halt alle auf einer Followerschaft von, ich glaube, 5.000 oder 7.000 Followern aufgebaut waren. So dass ich auf jeden Fall sagen kann, in den letzten Jahren war es nicht so, dass irgendwas auf diese Follower aufgebaut war, sondern es war alles noch von dem Stand dort. Und wenn ich jetzt an die Vertragsverhandlungen denke, klar, es hilft, wenn man eine Reichweite hat. Allerdings glaube ich, dass man als Influencer weitaus mehr verdienen könnte als Athlet, weil man sich natürlich einer Marke hingibt. Man bestätigt ein Sponsoring und kriegt nicht für jede Woche, für jede andere Marke oder hier ein Posting von einer Marke, da ein Posting von einer Marke viel Geld. Und was bei vielen Marken manchmal die Schwierigkeit ist, sie versuchen Verträge natürlich vergleichbar mit anderen Athleten zu machen. Wenn dann ein Athlet 5 Postings machen muss für den gleichen finanziellen Betrag und die gleichen Kleidungsstücke oder was auch immer, ist es natürlich nicht fair im Verhältnis, wenn ich das, weiß ich nicht, 10-fache an Reichweite habe. Und da, sind so Sachen, wo man gut verhandeln muss, weshalb ich das nicht selber mache, sondern dafür halt einen Manager jetzt habe. Ich würde schon sagen, grundsätzlich hilft es, ist aber immer ein bisschen so ein Spagat. Es gibt sowohl Marken, die einfach nicht verstehen, dass das viel wert ist und man deswegen, weiß ich nicht, weniger Postings machen muss, als auch Marken, die dann sagen, naja, uns ist jetzt nicht so wichtig, dass du ein Pflichtrennen machst, Hauptsache du machst diese Pflichtpostings, wo ich dann sage, gut, ich bin kein Fan von Pflichtrennen, allerdings ist mein erstes Pferd einfach das Athletendasein und ich konzentriere mich auf die Rennen und wenn ich einen Monat lang nichts posten möchte, möchte ich einen Monat lang nichts posten, dann möchte ich auch wirklich Athletin sein können. Also es ist
lieber ein Pflichtrennen machen.
Ja, genau. Im Zweifel habe ich mich jetzt dafür entschieden, aber es ist ein Spagat, es ist eine Herausforderung, aber es ist sicherlich auch was man sehr positiv einsetzen kann.
Aber es wird jetzt auch wahrgenommen, dass du wirklich auch sportlich sehr erfolgreich bist und dass das dann auch von den Marketingfirmen auch akzeptiert wird, dass du jetzt da nicht alle 5 Wochen ein Posting abschicken musst oder 5 Postings in der Woche oder so. Also da wird dann auch so die Akzeptanz dann auch einfach geschaffen.
Ja, also einfach daher, dass der sportliche Erfolg zuerst da war und dann die Follower. Ist das Gott sei Dank so, ja.
Wie viel Zeit investierst du da ungefähr wöchentlich? Machst du alles selber? Hast du jemanden, der dich da unterstützt, was den Content angeht? Oder schaffst du dir auch einen Contentplan für sowas? Oder wie gehst du da vor?
Oh Gott, das klingt jetzt alles so professionell. Nein, ich mache das alles komplett selber, jede Story, jedes Posting, ich schneide jedes Reel selber, also ich wähle jede Musik selbst aus, ich mache mir selbst die Gedanken, was ich dazu schreibe. Das ist alles 100% ich und deswegen stehe ich da auch 100% hinter. Na klar, den Content macht ganz oft der Johannes, also mein Freund, was ein Riesenvorteil ist, dass er mich beim Training ein Stück begleitet, wir uns irgendwo treffen, wo er weiß, da ist die Hälfte von meinem Dauerlauf rum, da komme ich dann da vorbei oder auf den letzten 10 Kilometern laufe ich die Straße hoch und da kann er, wenn er Content machen will, warten. Das ist für mich ein großes Glück, dass man das so vereinen kann, weil ich auch da sagen muss, da bin ich absolut Athletin. Also wenn mein Dauerlauf vorbei ist, ist mein Dauerlauf vorbei und ich laufe keinen Meter extra. Und wenn bei den Intervalleinheiten 10 Wiederholungen oder 12 Wiederholungen stehen, dann stehen da so viele Wiederholungen und keine einzige zusätzliche. Und deswegen kann ich da schwierig sein und bin da sehr dankbar für Johannes Geduld und Engagement. aber kann sagen, das ist alles, ja, made by us, made by me.
Ist ja auch ganz cool, wenn man da noch so ein bisschen individueller ist, nicht ganz so durchstrukturiert, wie du sicherlich vom Training her bist, sondern da noch ein bisschen auch Spontanität dann auch oftmals ein bisschen mit drin hat.
Ja, total. Und ich war einmal, Das ist jetzt schon einige Jahre her und da hatte ich eben noch keine Reichweite, war ich auf so einer Hüttenwanderung mit Influencerinnen und da habe ich gemerkt, was ich nicht will und wie groß die Rolle oder wie groß dann das Ganze spielt, Contentplanung, was du eben gesagt hast, Contentplan, eine eigene App dafür haben, wann Content oder wann Postings vorbereitet sind und dass das automatisch geht. Das ist alles, was mir sehr, sehr fern liegt. Deswegen alles, was ich poste, ist wirklich 100%, weil ich das will und nicht, weil ich das muss oder weil das irgendjemand mir vorgegeben hat. Und klar, auch ich habe Pflichtpostings, wie es wahrscheinlich fast jeder hat, oder eine Anzahl an Pflichtmarkierungen oder sowas. Aber auch da ist es mir super wichtig, dass ich selbst entscheiden kann, wann das ist, was der Inhalt ist und so weiter.
Du hast sicherlich noch keine Analyse, dass du weißt, okay, ich muss Sonntagabend 18 Uhr posten, weil da die höchste Klickrate stattfindet und so weiter und so fort. Soweit geht es wahrscheinlich dann noch nicht, wie du meinst, ja.
Nee, also ja. Es ist tatsächlich so, dass ich meistens entweder nach dem Training oder den Tag danach das mache, weil ich ganz oft nach dem Training auch, gerade wenn es hart war, dann mich mehr darum kümmern will, dass ich mich gut erhole, dusche, esse, dann in die Boots gehe oder mich nochmal rolle oder irgendwie sonst was mache, als dass ich dann den Content jetzt aufs Handy überspiele und erstmal ein Video schneide, sondern das hat dann am nächsten Tag nach meinem vielleicht lockereren Dauerlauf kurz Zeit, aber genau, das muss ich nach dem Training richten.
Aber es hört sich auf jeden Fall an, dass du noch Spaß dabei hast. Das ist ja eh gut, weil es ja schon so ein bisschen diskutiert wird, dass es Profiathleten ja machen müssen teilweise, um halt irgendwo ihr Geld zu verdienen oder die Reichweite zu bekommen, die sie brauchen. Bei dir hört sich es auf jeden Fall noch ein bisschen nach Freude und Spaß auch an.
Ja, total. Also sowohl das Laufen als auch das, was ich bei Social Media mache, das ist alles wirklich 100% das, was ich machen will und was mir Spaß macht. Und deswegen ja, ich bin eigentlich ganz dankbar dafür, so wie es im Moment läuft. Und klar, manchmal sind so Phasen super stressig, wenn man noch irgendwie da einen Medientag macht oder noch da hinfährt für einen Kampagnendreh oder so. Aber es sind auch jedes Mal wirklich tolle Erfahrungen und ich denke dann immer, irgendwann werde ich darauf zurückschauen und denken, es war eigentlich so cool. Deswegen sich da dann zu ärgern, dass man deswegen jetzt 2 Stunden weniger Schlaf hat oder so, ist dann auch blöd. Also es muss alles irgendwie mit dem Training vereinbar sein, aber ansonsten sehe ich das alles als tolle Herausforderung oder ja, bin einfach froh, dass ich das machen darf.
Vielleicht nochmal zum Abschluss eine Frage wieder Richtung, vielleicht Richtung Training, vielleicht auch Trailrunning allgemein. Jetzt hast du schon über Jahre ja auch viel Erfahrung gesammelt bei vielen Rennen, von den kurzen bis zu den langen Distanzen. Hast du so eine Erfahrung, die du gesammelt hast, wo du sagst, okay, das ist eine Erfahrung, die vielleicht einfach alle Hörer wissen sollten oder die du gerne weitergeben magst?
Für mich ist das auf jeden Fall der Transalpine Run. Ich meine, ihr kennt es beide selber. Die Herausforderung, jeden Tag zu performen. Wenn man schon richtig müde ist und das Gefühl hat, alles tut einem weh, dann nochmal mehr zu geben. Auch der mentale Druck, gerade wenn man führt und ich habe nun einfach 3-mal hintereinander inklusive jeder Etappe gewonnen. Das klingt nach außen so, naja, da ist sie halt mitgelaufen und hat da eben einen Sieg abgeholt, aber das war jedes Mal voll der Druck, jedes Mal, jeden Morgen Selbstzweifel, kann ich das heute ins Ziel bringen. In diesen Transalpine Runs, würde ich sagen, habe ich mich persönlich nochmal ganz anders kennengelernt. Ich finde, man definiert so ein bisschen das Leiden anders, weil man einfach schon auf den ersten Metern natürlich schwere Beine hat und auf den ersten Metern denkt, oh, wie soll ich heute denn 40 Kilometer laufen an Tag 6 oder 7? Deswegen finde ich immer, Transalpine Run ist was Besonderes, also was einen besonders fordert, wo man besonders viel über sich selbst lernt, wo man auch besonders einfach lernt, so Grenzen zu verschieben und zu leiden.
Jetzt hast du ja mit deiner Hand aktuell noch das Thema. Verschiebt sich jetzt irgendwas in deiner Saisonplanung deswegen oder bleibt alles so stehen, wie es ist? Und was ist denn eigentlich das nächste Rennen außer der UTMB wahrscheinlich?
Also aktuell bleibt alles so, wie es ist. Mein Plan ist natürlich beim UTMB am Ende des Jahres zu laufen. Ich werde bei der Zugspitze laufen, die 85 Kilometer. Und ja, eigentlich mein persönlicher Wunsch ist, beim Innsbruck Alpine nochmal zu laufen, weil es ja mein erster Ultra war und weil es hier zu Hause ist. Ich würde sagen, das sieht auch gut aus. Klar, ich habe das mit der Hand, aber fühle mich ansonsten fit und ich muss einfach jeden Appel durchlaufen, damit ich mich nicht auf die Hand stützen muss.
Wobei die beim 110er kennst du ja dann schon, hast ja auch schon gewonnen gehabt, das Rennen. Einige sind, die geht ja da auch schon ganz gut zu laufen. Also ist nicht alles so richtig steil, wo man dann nur hiken muss und wandern muss.
Ja, ich glaube, die Strecke ist dies Jahr andersrum als damals. Ich bin eh mal gespannt, wie es wird. Ich freue mich eigentlich total drauf. Jetzt ist halt gerade nochmal so viel Schnee gekommen, dass ich echt gespannt bin, ob alles so bleibt, wie es aktuell geplant ist. Aber da hast du recht. Also in der Regel sollte es gut funktionieren, dass man möglichst viele und lange läuft und so 2-3 Hiking-Schritte, wenn ich jetzt Hiking sage, gehen dann mit der Hand. Das ist schon okay. Aber wenn ich jetzt halt wirklich kilometerlang den Berg hochhiken müsste, wäre das schon schwieriger.
Aber es ist jetzt auch wirklich die komplette Runde, die du machen magst, oder?
Ja, also okay. Es ist der Plan und bisher bin ich recht positiv, dass es funktioniert, ja.
Ja, die dann eben UTMB wieder als großes Highlight sozusagen. Hast du das von letztem Jahr mit dem DNF, knabbert das noch? Ist man besonders motiviert, dann dieses Jahr da dran zu gehen, sich das nochmal vorzunehmen? Oder ist das schon so, sagt man, okay, ist ein Stück weit, was man einfach, ja, Lehrgeld so ein bisschen muss, bezahlt halt für 100 Meilen, was sicherlich höher ist wie bei kürzeren Strecken. Oder ja, wie bist du da? Ist die Motivation auf 100% auf jeden Fall wahrscheinlich?
Also ich muss sagen, ich habe mir ja beim UTMB einen Tag vor dem UTMB eigentlich diesen Magen-Darm-Infekt eingefangen, der dann fast 2 Wochen gedauert hat und wo ich danach auch noch so Bakterien nehmen musste und sowas, weil es sich scheinbar schon seit der WM so ein bisschen so ein Bakterienungleichgewicht eingeschlichen hatte oder halt gebildet hat, wie auch immer man das nennen mag. Ich würde sagen, nach dem Rennen, klar, die Enttäuschung war super groß, weil einfach die Vorbereitung so lang war. Ich habe dann versucht, es positiv zu sehen, insofern, dass ich gedacht habe, es ist auch eine Chance dafür, dass ich sowieso das mit dem Magen besser in den Griff kriege, wenn ich mich jetzt darum kümmere, dass das alles ins Gleichgewicht kommt und habe eben auch dieses Jahr dann die positiven Fortschritte gemerkt. Allerdings habe ich bei Istrien jetzt schon sehr viel drüber nachgedacht und muss auch sagen, dass mir da nochmal deutlicher gekommen ist, wie blöd eigentlich die Idee ist zu starten, wenn man einen Magen-Darm-Infekt hat, zu denken, dass man das irgendwie durchbeißen kann bei 100 Meilen, ist absolut bescheuert. Das habe ich bei Istrien auf jeden Fall gedacht und klar bin ich jetzt für dieses Jahr für UTMB umso motivierter, muss aber sagen, dass ich trotzdem weiß, dass auf so 100 Meilen einfach unheimlich viel passieren kann, dass da viel zusammenkommen muss und ja, es ist und bleibt eine Riesenherausforderung und ich möchte einfach unbedingt gerne einen guten UTMB laufen. Aber am Ende des Tages muss wirklich viel funktionieren, damit man da ein gutes Rennen macht.
Aber du bleibst den 100 Meilen und so weiter erhalten, weil du ja jetzt die letzten Wochen schon ein, zwei Mal anklingen lassen hast, dass du ein bisschen hinterfragt hast, dieses Ganze so weit gelaufen und so weiter. Nach dem zweiten Platz Istria hat sich das wieder ein bisschen gelegt, oder?
Ja, ich habe es tatsächlich viel hinterfragt nach Gran Canaria eben, weil ich einfach nach dem Sturz und der Rippenverletzung und dem nicht trainieren können, da dann schon das Gefühl hatte, ja, warum laufe ich nicht eigentlich 30 oder 40 Kilometer? Das kriegt man immer irgendwie hin, selbst wenn man sich an der Rippe verletzt oder wenn man ein Magen-Darm-Problem hat, muss ich schon ehrlich sagen. Allerdings macht mir das lange einfach wirklich viel Spaß und ich würde niemals sagen, wer weiß, vielleicht laufe ich nächstes Jahr oder das Jahr drauf nochmal kürzere Strecken. Das werde ich am Ende des Jahres evaluieren. Aber im Moment oder für dieses Jahr sind die langen Strecken geplant und im Herbst ist der UTMB geplant.
Das heißt, der ist für nächstes Jahr die Qualifikation dir geholt, also du musst eher nächstes Jahr.
Ja, ich glaube, sie gilt für 2 Jahre.
Ja.
Also von dem her würde es gehen, muss man eh schauen. Nächstes Jahr ist ja dann auch die WM im September, muss man abwarten, was die Nominierungsrichtlinien sagen, wie das dann ist mit UTMB und WM, weil es ja hintereinander ist. Ja, mal schauen. Ich wollte einfach das abhaken, damit es am Ende nicht daran scheitert, dass ich die Qualifikation nicht habe. Und es ist einfach schön, wenn man so ein bisschen wählen kann oder halt für sich dann am Anfang des Jahres wählen kann, was ist jetzt die Streckenlänge, als wenn man sagen muss, naja, die Quali habe ich leider nicht, also das fällt schon mal weg.
Ja, oder du nachher, wie du gesagt hast, überstürzt nochmal irgendwie nach Schweden fahren musst zum Kullamann oder nochmal nach Mallorca zu dem neuen Lauf fahren musst, um zu hoffen, sich im November noch irgendwie kurzfristig eine Qualifikation abzuholen oder so.
Ja, und das ist schon was, wo ich immer noch so ein bisschen den Leichtathletik-Hintergrund merke. Für mich ist im September oder nach dem September so ein bisschen Saisonpause für den Körper. Und da ist einfach die Luft raus. Und wenn ich dann meinem Körper die Saisonpause nicht gebe, dann holt er sie sich. Und das habe ich letztes Jahr eben gemerkt, weil ich wollte ja nach dem UTMB dann in Nizza starten und dort den langen laufen, damit ich einfach sich das Training bezahlt macht und hatte dann ja wirklich wieder schon Corona für 2,5 Wochen oder so. Also es war einfach, der Körper, der gesagt hat, nein, wir machen Saisonpause. Und das, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, ist immer so, also wenn ich noch Rennen plane im Oktober, dann funktioniert das nie. Deswegen plane ich meine Saison grundsätzlich eigentlich nur noch bis September und dann ist Saisonpause und dann kann ich mir Gedanken ums nächste Jahr machen oder um den Winter.
Ja, dieses Jahr ist noch Deutsche Meisterschaft im Oktober.
Nee, die werde ich nicht laufen.
Perfekt. Haben wir etwas vergessen, was du sagst, was du auf jeden Fall noch erzählen hättest wollen oder was wir dich hätten fragen müssen? Haben wir dich so halbwegs gut dargestellt?
Ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar würde ich sagen, von all den Trainern, die ich so in der Vergangenheit hatte, habe ich bei jedem Trainer einen Trainingsreiz mitgenommen, den ich vorher noch nicht kannte. Was würdet ihr sagen, ist bei euch so eine besondere Trainingseinheit oder ein besonderer Trainingsreiz, wo ihr sagen würdet, den nehmen die Athleten von euch mit oder das unterscheidet euch ein bisschen von anderen? Kann was ganz Einfaches sein. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, bei Kurt habe ich damals mitgenommen, dass man eben vor einem Uphill-Intervall und danach ein flaches Stück noch schnell laufen sollte, weil es einfach die Beine noch mehr challenge und einen auf Dauer stärker macht. Also es muss jetzt nichts Weltbewegendes sein.
Also ich glaube, was wir versuchen immer den Athleten viel zu vermitteln, ist die ganze wirklich Hiking-Geschichte, dass relativ viele Einheiten gerade in so einer Ultra-Vorbereitung auch sich wirklich mit viel Hiking-Wiederholungen zum Teil halt beschäftigen, dass man auch wirklich sagt, ich mache 4x500 Höhenmeter zum Beispiel als Hiking-Einheit, wo ich wirklich ich gehe mal wirklich eine halbe Stunde am Stück nach oben, laufe dann eventuell sogar ein bisschen zügiger wieder den Berg runter, um dann so diesen zweiten Berg auch so ein bisschen simulieren zu können, den man dann vielleicht auch in einem Rennen hat. Ich glaube, das ist schon was, wo man sich schon, glaube ich, gut drauf konzentrieren kann, viel, viel mehr gehen und hiken mit einzubauen in ein Training, auch in lange Läufe in den Bergen. Wenn man 4-5 Stunden Läufe macht, wirklich sagen, ich halte die Herzfrequenz, ich wechsle ins Hiken. Hiken gehört bewusst auch zum Trailrunning dazu im Sport. Und das ist, glaube ich, schon was, was da auch unser Training zum Teil auch ausmacht.
Und vielleicht auch das Alternativtraining. Also ich glaube, wir haben die letzten 2 Jahre noch nie so viel Alternativtraining eingeplant wie jetzt. Also das sah früher ganz, ganz anders aus. Früher war wirklich unser Training reines Lauftraining. Inzwischen würde ich sagen, bei absoluten Profiathleten ist halt das Alternativtraining absolut verpflichtendes Programm und geht Richtung Hälfte-Hälfte, würde ich sagen. Also viel Alternative sowohl im Winter als im Sommer, um halt, dir bekommt es ja sehr gut, diese hohen Umfänge, aber man muss sagen, dass es nicht allen Athletinnen und Athleten wirklich gut bekommt, jetzt 200 Kilometer in der Woche zu laufen, um da halt die gleiche Zeit und den gleichen Umfang zu hinzubekommen, nutzen wir doch sehr viel Fahrrad und Skitour im Winter als Alternativsport.
Also ich denke mal, einige von den Athleten könnten sicherlich auf eine gute Radkarriere so zwischendurch mal umsteigen, so viel wie teilweise auf dem Fahrrad sitzen oder halt Skitour-technisch auch noch unterwegs sind dann.
Ja, das klingt beides gut. Also ich mache halt, wie gesagt, gerne, oder jetzt hier im Podcast habe ich es, glaube ich, noch nicht gesagt, aber ich mache gerne Aquajoggen als Alternativeinheit, weil ich das halt früher verletzungsbedingt einfach viel gemacht habe. Und ich bin nicht so ein Radfahren-liebender Mensch. aber finde auf jeden Fall, dass Alternativtraining super wertvoll ist. Und ja, ich finde auch, dass das mit den Hiking-Intervallen spannend klingt. Ich habe jetzt vor Istrien das erste Mal Hiking-Intervalle gemacht, muss ich sagen. Für mich eine ganz neue Herausforderung, weil es halt einfach was anderes ist und ich weiß nicht, ich werde das schon dieses Jahr beibehalten, aber habe es vorher halt, wie gesagt, noch nie gemacht. Klingt also beides sehr gut.
Ja. Ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich. Also auch die Hiking-Intervalle können halt von diesen stupiden, zügigen Berg hochhiken bis hin zu wirklich so ein Speed-Hiken sein. Also jetzt klar, beim UTMB über 100 Meilen brauchst du jetzt keinen Speed-Hike. Aber für Golden Trail Serienrennen oder Skyrunning Serienrennen macht es natürlich auch Sinn, dass du ein extrem hohes Tempo auch beim Hiken hinbekommst, dort auch den Puls fast in Zone 5 treiben kannst. Und beim Ultra ist es natürlich eher so dieses Marathon-Intensität, Zone 3 bei uns, wo dann viel die Athleten einfach lange Hiking-Intervalle machen, bis zu 4x30 Minuten oder sowas dergleichen. Also sind dann sehr umfangreiche Einheiten teilweise auch.
Die
natürlich auch mit viel Zeit verbunden sind, mit runterlaufen, wieder hoch und wieder runterlaufen und wieder hoch.
Stimmt, 4x30 Minuten. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass man sich daran gewöhnen muss, körperlich. Nach dem Berg kommt nochmal ein Berg, nochmal ein Anstieg. Ja. Das war was ich so bei meinem ersten Jahr auf den Ultras erstmal, da musste ich den Körper dran gewöhnen. Bei mir war es oft so beim zweiten Uphill, dass ich da schon gedacht habe, boah, jetzt könnte das Rennen auch vorbei sein. Und das dann erst angefangen habe, ins Training mit einzubauen, dass man dafür dann auch bereit sein muss.
Ja, viel oftmals sind einfach die Beine halt komplett offen nach dem Downhill und wer ist einfach nicht gewohnt, dann direkt wieder in den steilen Laufmodus oder Hiken-Modus halt umzusetzen. Und das ist sowas, was man dadurch halt echt gut simulieren kann.
Ja, und das ist halt gerade was man, finde ich, oder ich zumindest habe es im Training oft nicht gemacht, weil ich hier in Innsbruck dann einfach eine Runde mehr rausgesucht habe, wo ich einmal einen steilen Uphill habe. Und dadurch, dass man halt Höhenmeter ohne Ende quasi machen kann, bin ich dann oben durch und laufe dann nur noch runter. Und wenn man gar nicht die Möglichkeit hat, so einen langen Uphill zu laufen, wenn man wo wohnt, wo es eher wellig ist oder so, dann hat man das schon eher mal im Training gemacht, ohne dass man es vielleicht beabsichtigt hat. Und das habe ich da im ersten Jahr auf den Ultras 2021 auf jeden Fall gemerkt.
Ja, perfekt. Dann hast du auch noch was mitgenommen quasi, nicht nur jetzt wir als Hörer auf jeden Fall oder die Hörer draußen sozusagen, sondern du auch noch was mitgenommen. Ja, auf jeden Fall danke dir für das coole Gespräch.
Ja, ich auch.
Und genau, dann sehen wir uns vielleicht übernächste Woche in Innsbruck auf jeden Fall. Ich werde die Moderation wieder machen, von dem her vielleicht dich ja auch da zu deinem Sieg moderieren. Und dementsprechend sehen wir uns da wahrscheinlich.
Ja, das war
genau. Ich bin leider erst wieder an der Zugspitze am Start. Also da werde ich dir die Daumen drücken und dich im Ziel anfeuern, wenn du ankommst.
Das ist lieb. Ja, so lange ist es ja eh nicht mehr hin.
Genau. Also vielen Dank dir, Ida, dass du Dankeschön. Bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie gesagt, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Und wer dir folgen will, findet dich bei Instagram unter Running Ida. Wenn ich richtig liege. Und da alle gerne einmal, wer das noch nicht gemacht hat, auf Folgen drücken und natürlich auch gerne bei dir und bei der Kimi in Podcast reinhören, Höhenmeter pro Kilometer. Ihr habt immer donnerstags, also heute quasi auch die neue Folge draußen. Also wer da dir zuhören will, Kimi zuhören will, kann da euch sicherlich auch noch das ein oder andere mitnehmen, auf jeden Fall aus dem Profi-Alltag.
Ja, danke für die Werbung.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Also Gita, mach's gut.
Ciao.
Alles gut.